Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Anna Sauerbrei. Hallo Frau Sauerbrei, Mitglied der Chefredaktion und Ressortleiterin von Meinung bei der Berliner Zeitung Tagesspiegel. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag, jetzt bin ich bereit.
So, voll. Sie waren eigentlich in Vorbereitung auf unsere Sendung heute kurz nach Mitternacht schon bereit, denn da haben Sie noch spät getwittert, Merkel, wie sie hätte sein können, eine Weltpolitikerin, die aus ihrer Biografie eine mutige, progressive Agenda ableitet. Diese Rede von Angela Merkel da in Harvard gestern, die hat Sie lange beschäftigt.
Naja, ich hatte mir die dann noch auf YouTube angeguckt, nach den üblichen Dingen, Kind ins Bett bringen, Küche aufräumen, ja, und so weiter, genau.
Und dann aber musste man noch mal tatsächlich dran hängen bleiben. Die ist ja relativ kurz eigentlich, diese Rede, wenn man mal die Übersetzung mit wegnimmt, in das so knapp 10-12 Minuten Redezeit. Und da ist ja vermeintlich viel rumgekommen. Also sie ist ja sehr stark gefeiert worden. Vielleicht können wir mal ganz kurz in den Anfang reinhören. Der sagt schon relativ viel aus.
Thank you. And I think let's start.
So, eigentlich ganz nüchtern, wie man sie kennt, aber dann doch relativ emotional eigentlich gewesen.
Ja, sie hat einen sehr persönlichen Einstieg gewählt. Das ist eine Angela Merkel, die wir im letzten Jahr manchmal gesehen haben. Da hat sie auch in Interviews zunehmend persönliche Geschichten, auch ihr Leben als Ostdeutsche vor der Wende immer wieder thematisiert. Das war ungewöhnlich. Und dann war es wahrscheinlich auch durch die Kürze der Zeit bedingt, sehr wenige, sehr prägnante Sätze. Ein Satz zu jedem großen Weltthema, einen zum Multilateralismus, einen
Check.
Check. Vielleicht hat das auch den Charme der Rede ausgemacht. Und war dadurch natürlich notgedrungen, gleichzeitig auch ein bisschen vage.
Frau Sauerbrei, wir haben gerade schon mal so ein bisschen die Boxen abgecheckt, die Angela Merkel da gestern angesprochen hat bei ihrer Rede vor ungefähr 20.000 frisch gebackenen Harvard-Absolventen in Boston. Und jetzt hören wir uns das nochmal an, wie das tatsächlich klang.
Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral denken und handeln. Global statt national. Weltoffen statt isolationistisch. Kurzum, gemeinsam statt allein.
Da hat sich die Kanzlerin den Applaus abgeholt. Mein Eindruck war, das war zwar eine gute Rede, aber es war eigentlich keine mutige Rede.
Ich glaube, es war eine Rede, die sehr viel Wohlgefühl verbreiten hat und auch verbreiten sollte. Sie sagt ja ganz am Schluss, dass sie nicht weiß, was nach ihrer politischen Karriere in Deutschland kommt. Ich denke, wenn das verfassungsmäßig irgendwie möglich wäre, was es nicht ist, hätte sie eine gute Chance als demokratische Präsidentschaftskandidatin in den USA. Denn das sind sozusagen die Boxen, die sie ja auch checkt, die genau diesem Publikum wichtig sind. Also in liberalen Kreisen in Amerika wird sie wirklich sehr verehrt. Gerade weil sie eben diese einfachen Wahrheiten, die man für banal halten kann, die aber eben von Donald Trump so stark angefochten werden, dann immer wieder wiederholt und dafür steht, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht, als Symbolfigur. Und das hat sie gestern nochmal deutlich gemacht in diesen sehr einfachen Sätzen.
Ja. Aber wenn Sie schreiben, wie Sie das heute Nacht auf Twitter getan haben, Merkel, wie sie hätte sein können, eine Weltpolitikerin, die aus ihrer Biografie eine mutige, progressive Agenda ableitet, da höre ich ja schon auch Kritik raus.
Also ich fand ein paar Punkte in der Rede gut, die ich in den letzten Jahren vermisst habe. Das eine ist eben, dass sie ja hier sehr lange vermieden hat, über ihre Biografie zu sprechen. Und man sieht ja eigentlich jetzt an dieser Rede, dass es sehr einfach gewesen wäre, daraus eine wirklich starke Erzählung für ihre Kanzlerschaft auch abzuleiten. Ja, also wir haben Freiheit hinzugewonnen, wir haben Mauern überwunden und wir wollen das jetzt auch in Zukunft tun, eben international und auch in Deutschland. Und ich glaube, das hätte so ein roter Faden ja auch werden können, der sich durch ihre Kanzlerschaft zieht. Ich glaube, manchmal braucht man diese Erzählung auch, um einfach Politik zu vermitteln. Und darauf hat sie immer, ob jetzt bewusst oder unbewusst, bis auf das letzte Jahr verzichtet, sozusagen diese große Grunderzählung auch zu bieten. Und das andere, was ich mutig fand, was sie jetzt da gesagt hat, was sie auch hier in Deutschland vor ein paar Wochen schon mal ging so ein bisschen untergesagt hat, zum Beispiel dieses Commitment, bis 2050 CO2-neutral zu werden in Deutschland und Europa. Hm. Das hat sie in dieser Deutlichkeit in der Vergangenheit nicht gesagt. Oder zumindest hat sie nicht darauf hingestrebt, dass das tatsächlich Politik wird in Deutschland. Wir hinken ja unseren deutlich niedrigeren Klimazielen hier hinterher.
Und das haben wir die Woche auch wieder gesehen.
Genau, das ließe sich ja eigentlich auch gut aus dieser Erzählung ableiten, aber das hat sie jetzt halt dort getan.
Ja. Wenn wir dann über Klimapolitik sprechen, war ja diese Woche der zweite Klimagipfel, der im Endeffekt gesagt hat, wir vertagen uns. Wir bieten jetzt ein paar kleine Lösungen an, aber den großen Wurf, auf den müsst ihr noch warten. Interessant ist ja auch, die Kanzlerin hat darüber gesprochen, dass sie gerne Mauern nicht hätte, die, ich zitiere, den Wandel der Welt zum Besseren behindern. Aber im Endeffekt sorgt ja auch sie mit zum Beispiel der EU-Politik im Mittelmeer oder auf der Balkanroute dafür, dass Mauern entstehen. Und insofern fand ich diese Rede ein Publikum wie für Harvard gemacht, natürlich, aber nicht auch eine Rede, die am falschen Zeitpunkt und auch am falschen Ort gehalten wird, wenn man als Kanzlerin tatsächlich ein Vermächtnis haben will.
Genau, also es ist jetzt sozusagen die Vermächtnispolitik. Also sie versucht jetzt ein Bild von sich zu zeichnen, was, wo glaube ich die meisten Beobachter in Deutschland sagen würden, naja, ganz hat sie dem nicht entsprochen. Ich glaube auch, was zum Beispiel die Übernahme von persönlicher Verantwortung angeht oder sich selber für ein Thema wirklich ins Zentrum stellen, das hat sie einmal gemacht mit der Migrationspolitik, mit Wir schaffen das, dafür ist sie ja jetzt auch ausgezeichnet worden 2015 und hat es dann auch ziemlich durchgezogen. Mhm. Und mit dem Klima versucht sie jetzt eher, das so ein bisschen auszulagern. Jetzt haben wir ein Klimakabinett, da ist die Verantwortung, Beiträge zu erbringen, aber eben auch hinter die politische Verantwortung, wenn es nicht klappt, auf sehr viele Köpfe verteilt. Und von daher, das hätte ich mir auch bei ihr häufiger gewünscht. Das hat sie jetzt in dieser Rede gemacht. Ich will das und ich setze das auch durch und ich halte alle, die mir unterstehen, oder ich halte mein ganzes Kabinett auch dazu an, das tatsächlich umzusetzen und trage eben hinterher auch die politische Verantwortung.
Ist das schon Abschiedsrede oder ist das auch noch der Versuch, aktiv Politik durch große Gesten zu machen?
Ich glaube, das ist schon Abschiedsrede. Ich glaube, wir beobachten jetzt eigentlich spätestens seit ihrem Rücktritt als Parteivorsitzende, dass sie sich langsam zurückzieht und eben auch diese vermächtnispolitischen Interviews anfängt zu geben. Sie hat ein großes Interview in der Zeit gegeben, ja zum Beispiel, wo sie auch viel persönlicher gesprochen hat über ihre Ostbiografie, als bislang bei den Menschen in Ostdeutschland um Verständnis geworben hat, sich auch stärker als Feministin, als Frau herausgestellt hat. Auch das hat sie jetzt wieder in dieser Rede getan. Ich als erste Frau in diesem Amt. Sie hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar eine viel engagiertere, viel deutlichere Rede gehalten, als man das da üblicherweise hört. Eine, mit der sie auch richtig anecken konnte bei eben dem wichtigen Partner USA. Die ist auch, glaube ich, so verstanden worden. Man sieht sie jetzt mutiger, persönlicher und aber auch vermächtnisorientierter. Ja.
Jetzt sind wir immer noch in der deutschen Politik. Wir haben gerade viel über die Rede von Angela Merkel gestern in Harvard gesprochen, eine hohe symbolische Rede. Heute sind wir wieder in den Mühen der Ebenen, wie man das so schön nennt. Es ist nämlich der amerikanische Außenminister in Berlin. Und er hat, bevor er sich mit der Kanzlerin trifft, schon mal mit dem Bundesaußenminister Heiko Maas gesprochen.
Der enge Draht zwischen Europa und den USA, der ist nicht nur in unserem gegenseitigen Interesse, sondern ich glaube, er ist auch der Ausdruck einer tief verwurzelten Freundschaft. Und die basiert auf gemeinsamen Werten vor allen Dingen. Und deshalb war auch entsprechend voll und intensiv unsere Gesprächsagenda heute. Viele der Themen und Konflikte, die uns beschäftigen, lassen sich eben nur in enger amerikanisch-europäischer Abstimmung und Zusammenarbeit lösen. Und das wollen wir auch tun.
Wollen wir die mal kurz auflisten. Huawei, die chinesische große Internetfirma, China, Iran, Russland, das Thema Strafzölle, Frau Sauerbrei, es gibt sehr viel zu bereden. Haben Sie das Gefühl, dass die Amerikaner und die Deutschen noch diesen engen Draht haben, den der Bundesaußenminister da gerade zitiert hat?
Also ich glaube, sie bemühen sich zumindest noch, die Beziehung auch weiter zu pflegen, aber die Themen sind ja überwiegend Konfliktthemen. Also ich glaube, es gibt ja keines dieser Themen, die jetzt genannt sind, von Nord Stream über Verteidigungsausgaben, über das Handelsdefizit, nichts, was nicht irgendwie umstritten wäre in diesen Beziehungen. Das heißt, wenn man sich trifft, sucht man eigentlich nicht nach gemeinsamen Wegen nach vorne, sondern man versucht, sich zu einigen.
Oh, also eher dann doch schon fast im Trumpschen Sinne, der irgendwann mal in einem Interview gesagt hat, er sieht die EU, in dem Sinne ja auch Deutschland, vor allem als Gegner?
Ich denke, dass die Trump-Administration bestimmt Deutschland in einigen dieser Felder jetzt nicht als Gegner sieht, aber es sozusagen als Aufgabe versteht, die Deutschen irgendwie mit politischem Druck auf ihre eigene Linie einzuschwören. Sei es jetzt bei Nord Stream, da haben wir immer wieder hier die Äußerung des amerikanischen Botschafters Gunnell in Deutschland. Dasselbe gilt auch für die Verteidigungsausgaben, für die Haltung der Europäer beim Iran-Abkommen. Und so wie Trump das gerne macht, verbindet er dann verschiedene außenpolitische Themen, nutzt das eine als Druckmittel bei dem anderen. Und ich glaube, das passiert zum Beispiel gerade bei den Strafzöllen. Da hat er ja jetzt nochmal bei den angedrohten Zöllen auf Autoimporte in die USA, was die Deutschen sehr, sehr hart treffen würde wirtschaftlich, da hat er jetzt nochmal 6 Monate ausgesetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch, dass er sich einfach dieses Druckmittel in der Hand behalten will, um eben bei anderen Themen, Iran, Nord Stream, Defense Spending, irgendwas in der Hand zu haben, mit dem er, das er als Hebel benutzen kann.
Wie bewerten Sie den Umgang der Deutschen dann mit diesen Hebeln, die die Amerikaner haben? Also wenn wir uns das hier anschauen, den Versuch von Heiko Maas, die Gemeinsamkeiten zu betonen, das klingt ja in meinen Ohren zumindest auch ein bisschen hilfesuchend im Sinne von, an irgendwas müssen wir uns ja noch festhalten.
Ja, dieses Statement, da muss er mehrmals scharf die Luft einziehen, wie man hört, und dann versucht er ganz besonders die Enge zu betonen und sagt dann enger Draht, enge Beziehung, ja. Kurzer Draht. Also es geht alles so ein bisschen durcheinander. Man merkt, er will jetzt wirklich nochmal betonen, wie gut die Beziehungen eigentlich sind. Vielleicht überbetonen, weil es eben in Wahrheit nicht so ist. Ich glaube, es wird schon in den meisten Feldern irgendwie eine Einigung geben. Die Deutschen haben sich ja bisher relativ ruhig und hartleibig gezeigt, haben auch, glaube ich, ganz geschickt bislang sich als Europäer auch nicht auseinander dividieren lassen bei zentralen Themen, wie zum Beispiel dem Handelsstreit, wie zum Beispiel beim Iran-Abkommen. Haben die Deutschen, glaube ich, es ganz gut geschafft, über die europäische Bande zu spielen. Trotzdem wächst der Druck natürlich. Und wenn Trump dann in 6 Monaten sagt, so jetzt machen wir aber wirklich Zölle auf deutsche Autoimporte, dann bin ich mal gespannt, wie gut die deutsche Haltung da oder wie sicher sie ist.
Inwieweit ist Ihrer Ansicht nach dieses deutsch-amerikanische Verhältnis auch jenseits der Trump-Regierung unter besonderer Beanspruchung? Sie sind ja öfters dort und die Auseinandersetzung, diese große Verbindung über die transatlantische Brücke, nenne ich es jetzt mal ganz vehement in Anführungszeichen, die Enge, die ist doch auch schon vorher erodiert, oder?
Also ich glaube, es gibt, man muss da mal viele Ebenen trennen, und das sagen ja eigentlich auch alle, die da irgendwie zivilgesellschaftlich organisiert sind, dass die Beziehungen da weiter gut sind. Es gibt weiterhin die vielen transatlantisch orientierten Organisationen, die sich da engagieren. In Amerika wird jetzt gerade das Deutschlandjahr gefeiert, da sind viele transatlantische Organisationen beteiligt.
Das sage ich mal ganz vorsichtig, das sind die üblichen Verdächtigen.
Genau,
oder?
Es sind die üblichen Verdächtigen, die aber sozusagen zumindest so ein bisschen was auch dazugelernt scheinen, die jetzt nicht mehr nur an der Ostküste sind, sondern die tatsächlich auch durchs Land fahren und versuchen da Deutschland gut darzustellen oder ein bisschen Sympathie zu wecken für Deutschland. Es gibt natürlich weiter die diversen Schüleraustauschprogramme, Studentenaustauschprogramme. Also ich glaube, das läuft bislang relativ unberührt weiter. Aber natürlich wird es schwieriger, auch mit einer Administration zu sprechen, wo jederzeit von der ganz obersten Spitze auch Sachen, die vielleicht gemäßigtere Kräfte auf den mittleren Ebenen ausgehandelt haben, wo sie bereit sind, sich zu bewegen, dann wieder einkassiert werden können und dann von den unteren Ebenen wieder nachträglich gerechtfertigt werden müssen. Das ist natürlich dann sehr schwierig, zumal ja auch weiterhin wichtige Positionen da gar nicht besetzt sind, zum Beispiel im amerikanischen Außenministerium.
Anna Sauerbrei hat heute einen Artikel in der New York Times veröffentlicht, und da geht es auch um die SPD. Und Frau Sauerbrei, die SPD, das ist die Partei, wo man sich fragen muss, eigentlich ganz aktuell, hat es nun 3 Probeabstimmungen gegeben, die Andrea Nahles alle verloren hat oder nicht? Verschiedene Zeitungen berichten, Parteimitglieder sagen, das war nicht so, auch einflussreiche Parteimitglieder. Was sagt das über den Zustand dieser Partei aus?
Naja, ich glaube, da ist jetzt ganz viel Aufregung in den eigenen Reihen. Und also ich selber weiß das natürlich jetzt auch nicht, ob die stattgefunden haben oder nicht. Natürlich können solche Nachrichten auch genutzt werden, um öffentlich den Eindruck zu erzeugen, dass Andrea Nahles keine Chance mehr hat, am nächsten Dienstag die Wahl zur Fraktionsvorsitzenden nochmal zu gewinnen. Ich glaube, diese Widersprüchlichkeit zeigt doch einfach, dass da in der Fraktion gerade Krieg herrscht, um es mal ganz drastisch zu formulieren, und dass sie auf jeden Fall keinen leichten Stand haben wird am Dienstag.
Sie schreiben in Ihrem Artikel in der New York Times, wo es darum geht, dass die großen Volksparteien am Implodieren sind, schreiben Sie, in beiden Partys gibt es gerade Grabenkämpfe, bei der CDU, klar, das wissen wir, aber eben auch bei Andrea Nahles, wo Dissidenten sehr unglücklich sind mit diesem Weiter-so-Kurs. Die Frage ist natürlich, die ich mir stelle, dieser Weiter-so-Kurs, wäre der eigentlich ein Kurs, wo man sagt, wir wollen tatsächlich jetzt mal die großen Themen debattieren, zum Beispiel, wie es nach der Europawahl ja noch hieß, Klimaschutz? Oder sind wir eben dann doch wieder, oder die SPD vor allem, gefangen in einer Personaldebatte, die natürlich zwangsläufig nach einer Wahlniederlage kommt? Also dieses Weiter-so, was Sie hier beschreiben, wäre das eigentlich eine programmatische Diskussion, die die SPD jetzt bräuchte?
Es ist, glaube ich, sowohl eine programmatische als auch eine strukturelle Diskussion, der sich beide großen Volksparteien stellen würden. Ich habe ja auch geschrieben in dem Text, mein Gefühl ist, dass diese Personaldebatte letztlich ein Stück politischer Eskapismus ist. Man will sich eigentlich den ganz großen Problemen nicht stellen, sondern man flüchtet sich jetzt wieder in die Frage, brauchen wir einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende oder eine neue Fraktionsvorsitzende. Dasselbe trifft ja letztlich auf Annegret Kramp-Karrenbauer auch zu, auch wenn die CDU das so wie immer ein bisschen stiller handhabt. Und ich glaube, das ist auch nichts Neues, denn diese Ausflüchte in die machtpolitischen Spielchen, die haben wir ja auch schon vor der Europawahl gesehen. Also diese Obsession mit der Frage, ob Angela Merkel jetzt vorzeitig abgelöst werden sollte durch Annegret Kramp-Karrenbauer und wie man das verfassungsmäßig hinkriegt. Ich glaube, das sind letztlich Ausweichdebatten, denn beide haben ein Riesenproblem, vielleicht die SPD noch ein bisschen stärker, denen sind einfach große Teile ihrer Wählerschaft strukturell abhanden bekommen in den vergangenen Jahrzehnten schon. Ist zum einen die sozusagen postmaterialistische Mitte, die sich immer stärker auf Parteien wie die Grünen zubewegt, die man nicht mehr abfangen kann. Das ist natürlich die klassische Arbeiterschaft, die es so als Gruppe vielfach gar nicht mehr gibt, weil wir immer mehr Dienstleistungsberufe haben, Leute, die auch gar nicht mehr so stark gewerkschaftlich organisiert sind, in Betrieben organisiert sind, die Verbindung zu den Gewerkschaften wird schwächer. Also es sind einfach so viele strukturelle Probleme und dann natürlich inhaltlich die vielen Themen, die beide großen Parteien mit dieser Obsession mit der Migrationsfrage in den letzten Jahren einfach links liegen gelassen haben. Das sind zum Teil so Brot- und Butter-Themen wie eben Arbeitsmarktpolitik und Alterssicherung. Das ist die SPD ja schon ein bisschen angegangen, aber eben auch das große Thema Klimaschutz.
Aber wenn Sie sagen strukturelle Probleme, also dass die Partei, wenn wir mal bei der SPD bleiben, einfach so viele verschiedene Schichten ansprechen will und muss, kann man denn da überhaupt Programmpolitik machen, die alle gleichzeitig noch anspricht?
Nee, und ich glaube, das ist die große strategische Frage, die die SPD noch nicht beantwortet hat. Ich glaube, das ist jetzt mal eine relativ radikale Hypothese. Ich glaube, die müssen sich von der Idee auch verabschieden, dass sie Volkspartei sind. Die werden nicht mehr wesentlich wahrscheinlich in den nächsten Jahren, zumindest absehbar, über diese 20% hinauskommen, eben aus den strukturellen Gründen. Und dann müssen sie sich fragen, was ist denn dann eigentlich diese Restwählerschaft, die noch zu uns steht und mit welchen Themen, für welche Themen wollen wir uns wirklich einsetzen? Das könnte sozusagen aus der SPD-Tradition heraus natürlich Arbeitsmarktpolitik, starke Sozialpolitik sein, aber vielleicht tatsächlich eher als sozusagen starke Nischenpartei.
Das werden die gerne hören bei der SPD.
Das werden sie vielleicht nicht gerne hören, aber zumindest diese strukturelle Frage muss man sich ja mal stellen. Und ich glaube, die wird seit Jahren dort nicht richtig beantwortet. Also es gab ja dann im Juni 2018 hat Lars Klingbeil, was ich im Prinzip gut und fortschrittlich fand, in großen Revision dieses Wahlkampfes veröffentlicht. Das war eine Auseinandersetzung, die öffentlicher war als sonst, transparenter und auch ein paar harte Punkte angesprochen hat, die aber wieder nur auf dieser technischen Ebene verblieb. Also da ging es dann um die Frage, wie organisieren wir das? Haben wir unseren Kanzlerkandidaten zu früh, zu spät benannt? Das Willy Brandt-Haus ist nicht richtig aufgestellt. Also wieder auf dieser Ebene verhaftet. Und ich glaube, man müsste viel tiefer bohren und gucken, wer wählt uns noch? Was wollen diese Menschen? Und welche Themen wollen wir dann sozusagen in Konstellation in Koalitionen in Zukunft tragen, denn diese Koalitionen werden ja vermutlich auch nicht weiter zwei, sondern drei Parteien
Koalition. Aber muss man dann nicht auch noch genauso ehrlich sein und sagen, im Endeffekt werden trotz aller programmatischen Diskussionen Personen gewählt, die auf den Wahlplakaten sind, und die letzte Person, die da erfolgreich war, das ist jetzt fast 15 Jahre her, das ist Gerhard Schröder. Also auch da muss man doch tatsächlich sagen, Die Personendebatte, die die SPD führt, die muss zwangsläufig weitergehen, weil es anscheinend zumindest niemanden gibt, der die bisherigen Flügel der Partei tatsächlich so repräsentieren kann. Oder, anderer Gedanke, ist es nur eine Frage des Erfolgs? Weil das ist ein Problem, das ich bei der SPD sehe. Früher gab es ja mal sowas wie Wahlniederlage, Wahlsieg, Wahlniederlage, Wahlsieg. Immer mal wieder abwechselnd hoch und tiefs. Aber es gibt mittlerweile eigentlich nur noch tiefs.
Genau. Und ich habe auch die Personendebatte, die kann man jetzt führen. Man kann sagen, Andrea Nahles hat sicherlich viele Fehler gemacht, auch stilistisch oft daneben gehauen in den letzten Jahren. Dass man das jetzt nochmal versucht auszuwechseln, vielleicht bringt das irgendwie 1-2 Prozentpünktchen. Aber auch die Personendebatte muss man ja auch mal auf die eigene Mitgliedschaft gucken. Und auch da ist es ja bei beiden Volksparteien verheerend. Also die sind hoffnungslos überaltert. Ich glaube, das Durchschnittsalter lag schon 2017 bei 60, sowohl bei der CDU als auch bei der SPD. Sieht bei den Grünen, muss man sagen, auch nicht viel besser aus, wenn man sich das Durchschnittsalter anguckt. Aber ich glaube, man sieht jetzt auch an dieser ganzen Fremdheit gegenüber dem YouTuber Rezo, keine Ahnung, wie man darauf reagiert, wie weit sie dadurch auch sich entfremdet haben, eben von den Jüngeren. Und das hat man ja auch ganz klar jetzt in den Ergebnissen der Europawahl gesehen. Also auch da muss, glaube ich, viel gründlicher angegangen werden. Wo kriegen wir neue Mitglieder her? Wie bringen wir die jungen Leute wieder dazu, uns zu engagieren? Die brauchen ja auch einfach mehr Masse, aus der sie dann charismatische, gute Führungspersönlichkeiten ziehen können. Die haben sie bald nicht mehr.
Anna Sauerbrei ist bei uns vom Berliner Tagesspiegel und jetzt wollen wir mal nach Österreich schauen, Frau Sauerbrei. Und zuerst schauen wir zu den ganz großen Gewinnern dieser Ibiza-Krise von Heinz-Christian Strache. Noch so ein Lied, das eigentlich vergessen ist. We're Going to Ibiza von den Venga Boys ist tatsächlich so eine Art inoffizielle Hymne geworden, zumindest der FPÖ-Gegner in Österreich. Die haben gestern ordentlich gefeiert auf der Straße. Und das hatte aber schon, finde ich, auch so einen relativ obskuren Charakter. Zeigt schon, wie diese politische Debatte auch schon so eine kulturelle Debatte in Österreich ist.
Ja, ich glaube, das ist nicht nur in Österreich so, sondern überall da, wo populistische Parteien dann plötzlich an die Macht gekommen sind, dass es so eine Gegenbewegung gibt, die tatsächlich sich jetzt nicht nur um die konkrete Politik kümmert, sondern die einfach auch so eine emotionale Gegenbewegung ist. Also wie kann das bei uns im Land passieren? Das ist nicht Österreich, hat ja auch Van der Bellen in seiner Rede gesagt.
Das stimmt, der österreichische Präsident, der hatte gestern aber auch noch viel zu tun, der war höchstwahrscheinlich nicht auf dieser Party, aber er musste ja zumindest jetzt mal eine Zwischenlösung präsentieren, wer denn nun die Regierungsgeschäfte führen soll. Und das wird folgende Frau sein, Brigitte Bierlein.
Ich werde unmittelbar nach dieser Erklärung beginnen, Gespräche mit erfahrenen Persönlichkeiten aus der öffentlichen Verwaltung zu führen. Ich möchte dem Herrn Bundespräsidenten ein Kabinett vorschlagen, das für die nächsten Monate die fachliche Expertise und die politische Sensibilität mitbringt, um die Amtsgeschäfte verlässlich und gut im Sinne der Menschen dieses Landes zu führen.
Brigitte Bierlein, die kommende Kanzlerin Österreichs, sie war bisher Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs und sie spricht hier von fachlicher Expertise. Ist das auch so ein kleiner Schlag mit dem Ellenbogen in die Seite der bisherigen Regierung?
Ja, ich glaube, das wurde ja in den letzten Wochen auch stark diskutiert, dass sozusagen dieses Modell Expertenregierung vielleicht gerade jetzt bei vielen Leuten ganz gut ankommt, weil sich wieder mal gezeigt hat in Österreich jetzt in besonderen Niederungen sozusagen, was da die eigentlichen Politiker, die sozusagen durch das demokratische Verfahren durchgelaufen sind, sich durchgesetzt haben, so alles am Stecken haben. Und ich sehe dieses Modell eher kritisch, aber in Österreich ist es ja jetzt auch nur eine Zwischenlösung, bis dann wieder tatsächlich gewählt
wird. Warum sehen Sie das kritisch?
Also ich glaube, es gibt, und das ist ja auch verständlich nach allem, was wir jetzt in Österreich gesehen haben, so eine Sehnsucht nach besonders integren Persönlichkeiten, weil sich Herr Strache ja als besonders nicht integer, als genaues Gegenbild davon herausgestellt hat. Und jetzt gibt es eine Sehnsucht danach, dass man das genaue Gegenteil auch wieder an der Spitze des Staates sieht. Also Politiker, die nicht nur sich politisch durchgesetzt haben, sondern die tatsächlich auch persönliche Tugenden, eine besondere Eignung für die höheren Ämter im Staat mitbringen. Und ich habe mich so ein bisschen wieder erinnert gefühlt an Platons Philosophenkönige, sozusagen jemand, der von Natur aus praktisch zur besonders tugendhaft ist und befähigt ist. Und die Dame ist ja dann auch entsprechend jetzt geschrieben worden in deutschen und österreichischen Medien. Also sie scheint ja als besonders integre Persönlichkeit zu gelten. Keine Ausschläge in irgendeine Richtung. Sehr gebildet, sehr kunstorientiert, habe ich, glaube ich, in der FAZ gelesen. Sehr kunstsinnig, genau. Mhm. Also sozusagen die perfekte Lösung. Eine Juristin, sehr sortiert, was solche juristischen Probleme auch angeht. Und ich kann diese Sehnsucht verstehen. Andererseits, glaube ich, ist dieser Dilettantismus, der mit echter Demokratie einhergeht, eben etwas, was wir in Kauf nehmen müssen.
Das ist für mich jetzt schon das Zitat der letzten Stunde. Der Dilettantismus der Demokratie. Aber die Frage ist doch dann, wenn wir dann diese Politik ist doch auch Emotion. Sie haben natürlich schon gesagt, das ist hier eine Übergangszeit. Italiener sind relativ gut darin, Expertenregierungen zu haben. Die Emotion, die Fehler, die Menschlichkeit, ist das nicht das, was der Politik auch oft fehlt?
Ja, wobei ich glaube, es kommt drauf an, was für Fehler. Ne? Also jemand, der sozusagen in einer Villa auf Ibiza versucht, irgendwie Straßenbauprojekte gegen Wahlkampfunterstützung zu tauschen mit einer russischen Oligarchennichte, ob sie jetzt tatsächlich eine ist oder nicht. Das ist, glaube ich, nicht die Sorte Fehler, die man Leuten verzeiht. Ich glaube, das geht eher so in persönliche Verfehlungen hinein oder irgendwie auch mal in der Rede über die Stränge geschlafen. Da sind wir wieder bei Andrea Lanes Mabeggi gesagt. Das sind, glaube ich, nicht die Dramen. Oder auch Angela Merkel, die ja ganz offen zugegeben hat, auch in ihrer Rede gestern wieder, dass sie keine Dissidentin war in der DDR. Ich glaube, das sind Dinge, die, wenn man die offen thematisiert, können die Leute das nachvollziehen. Das ist dann sogar vielleicht ein Plus, wenn man biografische Unruhen irgendwie hat. Ich glaube nicht, dass was Strache da abgezogen hat.
Der weggeworfene Lebensmittel, ich fange nochmal von vorne an, weggeworfene Lebensmittel, so rum, sollen aus Sicht des Hamburger Justizsenators Till Steffen von den Grünen künftig containert werden können. Das heißt, er will das zulassen, dass Menschen in Supermärkte hinten in den Hof gehen und aus den Containern die Lebensmittel holen, die die Supermärkte eigentlich weggeschmissen haben. Ich habe, Frau Sauerbrei, als ich das zuerst gehört habe, gedacht, das ist eine gute Idee, weil Lebensmittelverschwendung ist ein Riesenthema. Und dann habe ich mir überlegt, ist das nicht gleichzeitig aber doch auch ein Eingriff in die Eigentumsrechte?
Also im Moment ist es ja gesetzlich so geregelt, dass es als Diebstahl gilt. Mhm. Der Vorschlag ist jetzt zunächst mal ein Vorschlag, der Justizministerkonferenz vorgelegt wird. Da muss dann eigentlich ist die Bundesregierung zuständig, die sich dann mit der Sache befassen muss. Also mal gucken, ob das wirklich so kommt und wie schnell. Ich finde, wenn etwas weggeworfen wurde, wie von diesem Supermarkt, spricht ja tatsächlich nichts dagegen, dass andere Menschen sich das holen. Die Frage ist für mich eher, werden wir damit wirklich diesem Problem gerecht, dass eben zu viel weggeworfen wird? Und ist das jetzt die Lösung, dass man dann irgendwie zulässt, dass Leute sozusagen an die Supermarkttonnen gehen? Ich glaube, das ist ja doch eher eine sehr kleine Gruppe, die das dann tatsächlich macht.
Alternativvorschlag wäre, auch von Steffen kommt, dass man es wie in Frankreich macht, denn da gibt es seit 2016 ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und dort müssen Lebensmittelsupermärkte, die größer sind als 400 Quadratmeter, also schon große Ketten, die müssen unverkaufte Nahrungsmittel an gemeinnützige Organisationen verschenken. Wäre das ein Modell?
In Deutschland ist das ja schon auf freiwilliger Basis der Fall, an die Tafeln zum Beispiel, die das organisieren. Aber das wäre mir tatsächlich die liebere Lösung, als wenn man sagt, na gut, ihr dürft jetzt alle an die Tonnen.
Aber auch da finde ich wieder das Verschenken von Dingen, die auch diese Supermarktketten, ja, das sind große Unternehmen, das ist mir alles klar. Aber auch die würden gezwungen werden, ihr Eigentum zu verschenken. Das finde ich zumindest bedenklich, weil Eigentum gehört ja einem selber. Im Endeffekt, ich spinne es mal bis zum Ende durch. Könnte man irgendwann mir vorwerfen, ich habe da das Brot, das kann man ja noch essen. Das habe ich in die Tonne geworfen und jetzt kriege ich einen Strafzettel dafür. Ist jetzt sehr weit gedacht, aber dann aus der Sicht auch nicht undenkbar.
Naja, es sind ja einfach für die Supermärkte, hat das Zeug ja eh keinen Wert mehr. Also sie würden es ja nicht wegwerfen, wenn sie glauben würden, es noch verkaufen zu können. Das sind ja teilweise Sachen, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist oder kurz, wo die kurz vor dem Ablaufen stehen. Wir alle wissen, meistens kann man das Zeug trotzdem noch essen. Mhm. Von daher, ich sehe da überhaupt keinen Verlust für die Ketten. Höchstens in dem Sinne, dass sie eben dann den Organisationsaufwand haben, ne? Also sich Kooperationspartner zu nutzen, über die sie eben ihre überschüssigen und ja auch fehlkalkulierten Überschüsse dann abgeben können.
Also eher auf gesetzlicher Basis, statt das Containern zu erlauben. Weil beim Containern dachte ich mir auch so, das haben Sie ja auch schon angesprochen, das ist ja eher eine kleine Gruppe von Menschen, die das tatsächlich macht, die auch den Zugriff darauf hat und die Möglichkeiten, das zu tun. Ist ja, ja jetzt kein Massenphänomen.
Ja, ich glaube, es ist sehr speziell.
Und damit ist unsere Stunde hier auch wieder super schnell vorbeigegangen, Frau Sauerbrei. Was ist jetzt für Sie Wochenende oder ist das ein Brückentag, der den Namen gar nicht wert ist?
Es ist ein Brückentag. Ich muss nochmal zurück in die Redaktion.
Okay, gut. Also dann herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, zwischenzeitlich hier zu sein. Und danach irgendwann ein schönes Wochenende.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Danke.